Triggerwarnung. Liebe ZuhörerInnen, diese Episode der Fußnoten thematisiert Gewalt und sensible Inhalte im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen, die eine retraumatisierende Wirkung haben können. Wenn ihr euch also damit unwohl fühlt, empfehlen wir euch, diese Episode zu überspringen.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
Lasts for Reuters News Service.
Roger, we have a black SUV or a bongo truck picking up the bodies. Request permission to engage.
Come on.
Clear.
Was man hier gerade hört, sind Schüsse aus einem US-amerikanischen Kampfhubschrauber. Bilder und Töne, die einem in den letzten 20 Jahren durch den sogenannten Krieg gegen den Terror merkwürdig vertraut geworden sind. Doch hier werden keine feindlichen Soldaten oder Terroristen ins Visier genommen. Nein, es handelt sich um Zivilisten, Journalisten und Kinder, die hier gnadenlos abgeschlachtet werden.
Im nächsten Moment ist über den Funk zwischen zwei Soldaten zu hören: Sieh dir diese toten Bastarde an. Woraufhin die Antwort kommt: Nice. Es sind Aufnahmen, die erschüttern und die Welt mit der Frage des Investigativjournalismus konfrontieren. Die Aufnahmen stammen aus dem Irak, die Kriegsverbrechen der USA aufdecken. Es ist eins von tausenden Dokumenten, die 2010 und 2011 von Whistleblowern auf WikiLeaks veröffentlicht worden sind.
Ja, und wir möchten heute über den Gründer, beziehungsweise auch die Plattform WikiLeaks, aber vor allem über den Gründer Julian Assange sprechen und was sein Fall generell über die Pressefreiheit sagt.
Wir sind Dulgu Ogur und Ben Bergleiter und wir sprechen heute im Politik- und Nachrichtenpodcast Fußnoten.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
Das Thema ist jetzt schon seit 11 Jahren relevant. Wir haben jetzt mit einer Aufnahme gestartet, die vor mehreren Jahren schon aufgenommen wurde. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ist denn das Thema jetzt eigentlich überhaupt immer noch wichtig oder relevant? Und das kann ich euch ganz einfach beantworten. Anfang dieses Jahres, im Januar, wurde nämlich das finale Gerichtsurteil einer britischen Richterin gesprochen. Diese hat nämlich Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert, aus gesundheitlichen Gründen.
Das Urteil wurde gesprochen und das Urteil ist im Sinne Assange. Und trotzdem stimmt die Richterin mit den Argumenten von den USA überein. Deswegen stellt sich für uns die Frage, ob die Behandlung von Julian Assange in dem Prozess, in dem Gerichtsprozess fair war und was das Gerichtsurteil im Endeffekt bedeutet. Vor allem aber auch wollen wir uns der Frage stellen, ob es überhaupt Grenzen im Investigativjournalismus gibt und wenn ja, wo diese liegen.
Ja, und für diese unglaublich wichtigen Fragen haben wir natürlich uns auch Experten zu Rate gezogen. Allen voran haben wir mit Lawrence Hüting vom European Center for Press and Media gesprochen. Da werdet ihr später ein sehr langes Gespräch mit ihm hören. Wir haben aber auch noch mit Juliane Matte von Reporter ohne Grenzen und mit Jannis Brühl von der SZ und auch als Leiter des Digitalressorts bei der SZ gesprochen.
Um uns die Informationen der vergangenen Jahre nochmal vor Augen zu führen und das Wissen aufzufrischen, hat Politikreporter Kilian Schröder uns die Situation Julian Assange in 100 Sekunden zusammengefasst.
Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
der Fall Assange. Der Australier Julian Assange wurde 1971 geboren und hatte es noch nie mit Geheimnissen. Schon während seiner Zeit an der University of Melbourne betätigt er sich als Hacker. Kurz bevor er sein Studium abbricht, gründet er die Plattform WikiLeaks. Die Idee? Dokumente veröffentlichen, die die Gesellschaft etwas angehen, aber von Regierungen geheim gehalten werden. Und das gelingt ihm, vor allem im Jahr 2010. Die Whistleblowerin Chelsea Manning spielt WikiLeaks geheime Dokumente der US-Streitkräfte in Afghanistan zu. Unter anderem ein Video, in dem Zivilisten angegriffen werden. Es folgen weitere Veröffentlichungen von geheimen Militärdokumenten der USA. Doch während WikiLeaks im Rampenlicht steht, beginnt die Verfolgung von Julian Assange, der inzwischen in Schweden lebt. In den USA droht ihm aufgrund des Spionagegesetzes sogar die Todesstrafe. Gleichzeitig werfen mehrere Frauen dem Journalisten Vergewaltigung vor, sodass in Schweden ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wird. Assange reist nach London und stellt sich dort der Polizei. Gegen Kaution wird er wieder freigelassen. Doch 2012 erlaubt das oberste britische Gericht die Auslieferung von Assange nach Schweden. Assange flieht daraufhin in die ecuadorianische Botschaft in London und beantragt Asyl. Doch dann kommt es 2019 zum Machtwechsel in Ecuador und die neue Regierung entzieht Assange das Asyl. Er wird in London verhaftet. Damit droht Assange auch die Auslieferung in die USA. Dort will ihn die Regierung wegen Geheimnisverrats anklagen. Dazu kommt es jetzt aber erstmal nicht. Anfang des Jahres urteilt ein britisches Gericht, dass Assange nicht ausgeliefert werden darf. Auf Kaution freigelassen wird er aber auch nicht. Die USA haben außerdem angekündigt, in Berufung zu gehen. Der Fall Julian Assange ist damit also noch lange nicht vorbei.
Vielen Dank, Kilian Schröder, für diese gute Zusammenfassung. Jetzt muss man sagen, es ist nicht ganz fair, das Thema auf 100 Sekunden runterzubrechen. Das Thema ist jetzt über 11 Jahre schon in den Medien und auch generell relevant. Und in diesen 11 Jahren hat sich so viel getan. Es hat sich so viel Komplexität angestaut. Von den Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden am Anfang über die verschiedenen Anzahlen an Akteuren, die da mitgespielt haben und auch dem Aufenthalt in der Botschaft und das Ganze hin und her. Da war wirklich so viel Komplexität dabei, das ist wirklich komplett verwirrend gewesen.
Was aber auch in den letzten Jahren passiert ist, ist eine Spionage, die sehr entscheidend in dem Fall Julian Assange war. Und zwar die Spionage von den USA mittels der Sicherheitsfirma UC Global. Diese haben nämlich Kameras mit Mikrofonfunktion in der Unterkunft von Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft installiert und sowohl Julian Assange als auch seine Besucher ausspioniert. Dabei war vor allem wichtig, dass die USA Zugriff auf die Gespräche zwischen Assange und seinem Anwaltsteam hatten und damit auch einen Eindruck oder sogar ganze Informationen über die Argumentation seiner Anwälte und Anwältinnen in dem Fall hatten.
Ja, also mit diesen ganzen Verschwörungen kann man ja schon fast sagen und diesen ganzen Wendungen, die hier passieren, erinnert der ganze Fall irgendwie, erinnert euch mal kurz an Franz Kafka zurück, der hat neben seiner Verwandlung auch Der Prozess geschrieben. Und in diesem Prozess merkt man irgendwie klare Parallelen zwischen Assange und der Hauptfigur des Romans. Es ist ein unglaublich komplizierter Fall. Niemand weiß wirklich, warum er existiert, wie er existiert und welche Akteure da alle betroffen sind.
Bevor wir noch tiefer in den Fall reingehen, würde ich sagen, dass wir uns aber noch mal das letzte Gerichtsurteil anschauen und uns vor Augen führen, mit welchen Argumenten die Richterin das Urteil gefällt hat. Dafür hat unsere Expertin Juliane Mattei uns die Argumente zusammengefasst.
Und was wir von der Reporter ohne Grenzen halt scharf kritisiert haben, ist, dass die Richterin in ihrer sonstigen Argumentation quasi eins zu eins den Argumenten der Anklage der USA gefolgt ist. Also sie hat ja zum Beispiel verneint, dass Julian Assange journalistisch tätig war und dass seine Tätigkeiten insofern von der Pressefreiheit gedeckt waren, als er halt von Chelsea Manning die geheimen Dokumente zugespielt bekommen hat und die über WikiLeaks der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.
Über die Argumente, die die Richterin und die USA natürlich dadurch auch verwenden, haben wir auch mit Laurenz Hüting gesprochen, und zwar sehr ausführlich. Laurenz Hüting arbeitet für das European Center for Press and Media Freedom und ist dort Advocacy Officer. Das bedeutet, dass er sich Fälle anschaut, in denen die Pressefreiheit bedroht ist. Er sitzt in London und hat den Fall für das ECPMF verfolgt.
So you have been following the case of Julian Assange over the last couple of months for ECPMF. But how did you follow the course over the whole case over the last, I think it's 11 years right now. So how did you perceive it in the last 11 years?
The case has of course been going a little bit with ups and downs and with various indictments and parts of the indictment and charges against him. So from ECPMF's perspective, where it became very problematic was when Assange was indicted with charges under the Espionage Act, which effectively meant that in looking at those charges, what they aim to criminalize is collecting, but also publishing secret documents. At that point, really, when through these charges, the American government tried to criminalize this behavior, is where it became very problematic for press freedom, because effectively what they're trying to criminalize is acts which by now have become a standard practice amongst many journalists and publishers of journalistic outputs. Setting up boxes where people can electronically drop certain materials in a safe way to try to avoid detection is a standard journalistic practice by now. Publishing documents that were secret and not meant for publication, again, is a standard journalistic practice. And when through this new indictment under the Espionage Act, these charges were brought against Assange, it's what effectively was put on trial is journalism in national security matters, making use of secret documents.
So you described the several steps in the process of you as an organization are involved in the processes of the journalists. How was that in Julian Assange's case? Did you have access to the trial? Were you at any influence to the issue itself?
So yeah, access to the trial was very problematic in this case. I think you'll have heard the same probably from Christian at Reporters with, I assume it's Christian with whom you spoke at Reporters Without Borders. So in principle, trials are supposed to be public. And it's in fact an important part of the right to fair trial is that it takes place in the open, with of course certain exceptions where the course of justice would prescribe that it's behind closed doors. Here, the hearings in September, I wanted to observe them as a civil society trial observer, and I requested access as well, which initially access should have been granted to the video platform, the cloud video platform of the court. And access was withdrawn by the judge last minute, and, to be honest, fairly unclear reasons. As a consequence, it wasn't possible for us in the circumstances to monitor the trial because I could not gain physical access, and access to the video platform was denied. This wasn't denied just for us. I know that there were a few dozen organizations that were in the same situation where they'd requested access, been granted access, and then subsequently access was withdrawn. So the observing, like the practical observing of the proceedings was very, very challenging in this case. As a consequence, I didn't observe any part of the hearing at all. Some colleagues, specifically Rebecca Vincent of Reporters Without Borders, was able to gain physical access to the room, but it often required her to go stand in line at like 4 a.m. in the morning. Really sustained police pressure while queuing up. She reported on like being told that with lockdown measures she wasn't allowed to be there, even if she had an email from the judge that said, well, you should then just queue up and gain physical access. So overall, I think access to these proceedings has been very problematic and kind of unheard of. I have experience observing trials in other places, including Turkey, for example, and this was more challenging. Mm-hmm. So, in that sense, I think there was a real problem here. It's really the act of trial observation is, you know, like it's the manifestation of the openness and transparency of justice. And then when that is taken away in such an important case, based on, frankly, unclear grounds. We think that that's a problem.
And it's apart from the trial itself, how was the situation in London or in Britain as a whole? Is there some kind of British consensus on the case, or is there a dividing situation in London?
I think in the UK, as elsewhere, it's a very divisive case, right? He's a controversial figure. It's also, you mentioned indeed correctly, the case has been going on for more than a decade. And there has been a lot of very partial information also that's been propagated throughout this decade plus, which doesn't necessarily create a correct picture of what Assange has been doing. One of the claims from the US is that through publishing the materials that he published, he endangered the lives of some of the people who were named in those leaked documents, right? And that really, of course, in the public opinion, has caused a backlash, as it's not very, it's not practicing due diligence when you just go ahead and publish all of this without taking account of what may happen and so on. But that's not really what happened in practice. I think if you go look, he did take a number of precautions to minimize that risk, for example. Also, it needs to be balanced has there been any actual risk in practice subsequent to those publications, to the people who were named therein, versus what's the value really of the those leaks? And I think if you look at the second part of that equation, it's thanks to WikiLeaks and the information that Assange published through WikiLeaks over the years. He's revealed war crimes in several different wars committed by several different countries on a almost systemic scale in some cases. And so that needs to be balanced with the potential risk of leaking classified information. And so I think over the course of a decade, there's been an effort to really play the public opinion and to paint Assange as a villain. I think that still translates if you now look at reporting on the case, where he's a polarizing figure and it speaks through the reporting, right?
Some people were criticizing him for maybe endangering potential informants like Chelsea Manning, who was in prison for several years and being tortured. And she herself said that she would stand on that, point, or she would do it again, I think. So I think it's probably a decision of herself to do that and not being forced by Julian Assange.
I think so too. It's also, it's one of the things that was discussed during the hearings quite at length, because the allegation is that Assange really pushed Chelsea Manning to go back and have another attempt at extricating lots of information, right? I think here it's really, there's no reason to not listen to what Ms. Manning has to say. If she says that she wasn't pressured, then let's assume that she wasn't, right? In terms of a journalist endangering their sources, a journalist has a duty to protect their journalistic sources. Here in this case, I think Assange has attempted to do so and has not managed, but not as a consequence of his own lack of diligence in this regard. If Chelsea Manning herself says that she would do it again, I think let's just take that at face value, in my opinion. Yes, it's an accusation that's leveled against him. Also, not just against him. I think, for example, some people working for The Intercept, which is another big publication in national security reporting, have also been accused by some whistleblowers of being not careful with their information. It's a careful balancing act. I think in this case, let's listen to the people involved.
In the public opinion, there's also the argument of, in general, like questioning whistleblowers in general, saying that there shouldn't be any because a country's own issues has to stay in private so that the security can be secured, can be given to the to its people. What do you say about that? Like, is there, from a journalistic point of view, what is the moral behind maybe even actually forbidding whistleblowing and that kind of deep investigation on countries?
As legitimate as it is that part of a country's operations that it carries out as part of its national security are indeed covert and have to be covert to be effective, countries should respect international human rights law, international humanitarian law, and the rules that we all agreed on internationally that we would respect, and when a journalist uncovers war crimes on the scale that Julian Assange had, it's very, very evident that there was a reason to report on this. It also, I think, shows that when these things take place in under the cover of darkness, so to say, it very easily then leads to abuses subsequently. So it's important that there are journalists who are, in fact, trying to shed light on these practices, so that then the people involved, whether we're talking army or secret service or just the government or and so on, they need to be held to account. Holding them to account through the normal democratic control mechanisms of parliament and so on, for example, can be difficult in case of national security, because these committees are also often closed behind or often take place behind closed doors. Of course, for a politician, the national security argument is a very strong one. So it's you wouldn't want to be an MP who can then afterwards be held responsible, correctly or not, for a terrorist attack, say, right? Journalists here play a very specific role. They play their own role, and they play a very important role, I think, in ensuring accountability. So it's like I said earlier, it's you need to balance these. What are the consequences of leaking such protected information, or the potential consequences, with which purpose do they serve? When the purpose they serve, as in Assange's case, is to uncover massive war crimes, then I think there is a very clear public interest in this information coming to light. And that then also justifies the act of whistleblowing when it is not possible to achieve the same through, you know, the normal internal channels.
And what do you think about the potential sentence in the USA of, I think it was 175 years of prison compared to the many war criminals shown in the videos that were leaked in WikiLeaks who weren't really prosecuted in the case? So the whistleblower or the investigator of these war crimes is being punished way harder than the war criminals itself. What do you think about that?
That's a big injustice, of course. Here in Assange's case specifically, we think he shouldn't be charged at all, right? But even in a case, and this is not one, but even if there were a case where you could argue for there should be some proportional punishment for the act of the crime of leaking that information, and again, I must stress, this isn't one, this isn't proportional at all. It's 170 years indeed under the Espionage Act charges, and I think another 5 under the computer crime related charges. It's vastly disproportionate. On the other hand, the fact that the war criminals were let off so easily is equally not proportional. So my overall assessment is that it really... yeah, it shows a complete lack of balance, really, in how these matters are approached from the state perspective.
How would you describe and in the end evaluate the actions taken by the EU, but also of several other organizations such as Amnesty International? Do you think there was enough action and enough voices that had been risen to, in the favor of Julian Assange, and was the EU protective enough?
So if I understand the question correctly, part of it is whether the EU and its member states have done enough. No, they haven't.
Exactly.
They haven't at all. Looking at the UK as a EU member state, as it was until relatively recently, they shouldn't have arrested him. These charges are political, and the UK was not under an obligation to act on this, and they did. In this sense, the UK should have. Well, they should have done less, in the sense that they shouldn't have arrested him and they shouldn't put him up in these extradition proceedings. The rest of the EU, I think, similarly, they've been very quiet now.
And how would you evaluate actions? I suppose you were following the media coverage and the statements given by other huge international organizations at that time. How would you evaluate their actions taken, such as Amnesty International, as I said?
Well, it's not really up to me to evaluate the actions of the colleague organizations. What I think in general has been noticeable, and we were part of that as well, is that there's been, through the years, a growing recognition of the importance of this case for media freedom. Coming really with the latest set of charges under the Espionage Act. Like, it became very clear at that point that it was something broader than just Assange himself, and it was really media freedom or a specific type of national security reporting that was put on trial, at which point international attention for the case grew manifold, or NGO attention for the case grew manifold. In general, I think it's been really productive to work on this in coalition with a very broad group of NGOs that are based throughout Europe and the US and globally, in fact. So I think there's been a lot of attention and growing attention for the case, which I think has been productive. If not to change the situation for Assange in a very practical matter, but at a minimum, I think, as an expression of solidarity for him, for his family, and also as a pressuring tool on the authorities on both sides of the Atlantic.
I want to get back for a second to the EU, because you mentioned earlier that the EU was suddenly very quiet about the topic. I mean, There is maybe in general a general will to condemn these kind of actions in the EU. I mean, we have seen Navalny a couple of months back, and there were high-ranking members of the EU or members in general who were condemning these actions of Russia or these acts of oppression. So why do you think that there's suddenly this quiet in the EU when it comes to its own borders, when it happens in its own borders?
Well, I think in part is because it's the US and not Russia, right? That's asking for the extradition or to whom there is an extradition. As opposed to Russia, the US is an ally for many, if not all, European countries. So I think that's the first important difference. The second one is that, of course, as I mentioned, Assange is a really controversial figure. And there are also other matters beyond what's at stake here in the current proceedings, right? He's accused of interfering in the 2016 US elections. There were the Swedish sexual assault charges as well. And so overall, it's made him, I think, a bit more of a difficult figure to get behind. Like, he doesn't fit a clean narrative of heroes and villains, so to say. So I think that plays a part as well. But really, like I said, I think the most important part is that it's an ally who, looking at what the UK extradition, for example, it's a UK, important UK ally, if not the most important UK ally, which is the US, asking for the extradition of someone on national security espionage grounds. It's true that also besides and beyond this case, traditionally the expectation would be, or you would trust the source of the request. Like, the approach wouldn't be that you would question everything the US is. No, you would, as a country, okay, let's have a look. And that's why normally these extraditions are fairly routinely granted, because there's an assumption of good faith on the part of, in this case, the US.
Do you think that apart from the relations between the EU and the US, there might be also a reason, the reason that this case has a symbolic meaning for the EU, like meaning that however this case is being handled, it will be an example for future investigative journalists that might even hurt EU members?
I mean, if it were, then that would be an extra reason to get behind this rather than, I'm not sure. You're right, though, that there's a potential chilling effect as a consequence of this. There might be among some European leaders, indeed, I imagine they might not be unhappy about the chilling effect and just letting it play out. But I'm speculating. I don't know, in short. That's a good question, though.
Speaking of the extradition of Assange, what are your thoughts on the decision of the British judge to not extradite Julian Assange, but solely based on his health issues? So not issues on the other parts of the trial, but on his health.
Yeah. So the first thing to say is it's great that he wasn't extradited, right? That was a small morsel of good news on that day. Looking at the decision in more detail, essentially the judge accepts most of the argument that was put forward by the US government's lawyers, which is that to the tune that Assange is not a journalist and that what he did should not have been protected and so on. So I think it's the wrong grounds on which to reject the extradition. It's a very valid additional ground on which to reject the extradition, because indeed I think the conditions of detention in supermax prisons in the US is terrible, is also recognized to be so also in European human rights jurisprudence in relation to other extradition cases to the US. It's a valid ground it's a valid basis on which to decide not to extradite. But in this specific case, it came after the judge essentially going along with much of the argument of the US government. And that's highly problematic, of course, because we strongly disagree with that. We think that going along with criminalizing the kind of information gathering and publishing that Assange did, it puts investigative journalism in national security matters on trial, and it criminalizes it. And the UK judge seems to have gone along with that argument. So as much as it is welcomed and indeed justified that he should not be extradited based on those health concerns, the rest of the judgment is very, very, or the rest of the ruling is very problematic.
Lastly, what we were wondering is how the different outcomes of the case will eventually affect and mean for the freedom of press. Of course, the case in general has a huge impact on how it is handled internationally. But what would it mean if this case was in favor of Julian Assange? And what would it mean if he actually will be persecuted forever?
Looking at the two scenarios, it's the two sides of the same coin. I think if the extradition request gets rejected, and not on the basis of this medical argument, but on the basis of by rejecting the US claim that this isn't journalism, this isn't a protected act, then that would be a very strong signal in the UK, but also across Europe more broadly. I think that the English court stands for press freedom, will stand for press freedom, and it would be, I think, it would give some reassurance to journalists and publishers who are UK based, who are engaged in the same activities. On the reverse, if the court goes along with the extradition, or even if it doesn't extradite, but solely based on the medical argument, while accepting all of the other US government's arguments, it risks having a chilling effect on this kind of reporting, right? Because it effectively means that any journalist who engages in this is then vulnerable to be in the same position, knowing that they can't count on judicial protection here, and that would potentially have a strong chilling effect.
One last question, maybe. Do you think the course of the case will change now under the new president of the United States, Joe Biden?
I hope so. I hope so. I think there's good reason to believe that it might. The Obama administration looked into bringing charges against Assange as well, and decided that they couldn't. It was called the New York Times problem, which is effectively that, and New York Times has commented along those lines as well, saying that they obtained the same documents as WikiLeaks, also without government authorization. How are these publications legally different from other publications of classified information? I mean, there is no non-political reason why that would be. And so on that reason, the Obama administration decided not to bring those charges. I'm hoping indeed that under Biden, with a new attorney general that believes in the international rule of law, that they will in fact withdraw these charges and the extradition request. I hope.
Dieses sehr interessante Gespräch mit Lawrence Hüting haben wir uns auch nochmal weitergedacht und auch mit anderen Expertinnen gesprochen und uns bestimmte Aspekte rausgeschrieben, die sehr interessant sind im Fall Julian Assange. Der erste ist der Pressezugang zum Fall. Ben, kannst du uns nochmal erzählen, was Lawrence Hüting dazu gesagt hat?
Ja, also bei dem Fall war der Pressezugang nicht ganz unproblematisch. Lawrence hatte selber, er war in London ja unterwegs, hat er ja gesagt, hatte ja Probleme damit, selber in den Gerichtssaal zu kommen und wurde ja nicht zugelassen. Wer allerdings zugelassen wurde, waren Vertreterinnen von Reporter ohne Grenzen. Es waren Kollegen von Juliane Matte, und sie erzählt aber, dass man sich in ihrem Kollegenkreis einig ist, dass es noch nie so schwierig war, in einen Fall reinzukommen.
Also meine KollegInnen sind sich eigentlich einig, dass es im Grunde noch nie so schwierig war, irgendwo auf der Welt einen Prozess zu beobachten. Also selbst in Ländern wie der Türkei oder Russland haben sie sich willkommener gefühlt als unabhängige Prozessbeobachter. Also normalerweise ist es schon Usus, dass VertreterInnen von NGOs halt als Prozessbeobachter, Prozessbeobachterin akzeptiert werden, ins Gericht reingelassen werden, um dem Verfahren zu folgen, dass auch ja allein schon Plätze für sie reserviert sind. Und das war halt beim Assange-Verfahren jetzt im Laufe des vergangenen Jahres überhaupt nicht so. Also es gab keine reservierten Plätze für NGOs. Es wurde dann vor allem mit Corona-Beschränkungen begründet, aber auch ja, unter Corona-Bedingungen haben ja auch andere Verfahren in anderen Ländern stattgefunden, zum Beispiel in der Türkei, wo unser Geschäftsführer Christian Mir vor ein paar Monaten war, und da war es möglich, einem Prozess beizuwohnen. Also insofern kann man schon sagen, dass es ein sehr, sehr politisch aufgeladenes Verfahren ist, ja, und wirklich unabhängige Beobachter nicht erwünscht waren.
Ja, auf jeden Fall ein sehr schwieriger Fall, vor allem was Pressezugang auch angeht. Jannis Brühl ist Digitalressortleiter bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat auch unter anderem über den Fall berichtet. Und er meint, dass es gerade in diesem Fall, wo es um Pressefreiheit ging, Journalisten nicht reingelassen wurde. Das zeigt eine eindeutige Ironie.
Die Motive der Richterin kenne ich natürlich nicht. Aber es ist natürlich auffällig, dass ein Fall, der so eine internationale Bedeutung hat, das ist ja auf gewisse Art und Weise, zumindest wenn es um Pressefreiheit geht, der Fall des Jahrzehnts. Ja, große internationale Aufmerksamkeit, hohe Relevanz, was amerikanische Außenpolitik angeht, was Kriege im Nahen Osten angeht und eben was dieses weltweite Thema der Pressefreiheit angeht, dass dann die Plätze so massiv beschränkt werden auf den Besuchertribünen und die Möglichkeiten für Journalisten am Prozess teilzunehmen, das ist natürlich mehr als unglücklich. Und es stellt sich schon die Frage, inwieweit das eher politische als juristische Gründe hat.
Also dieser isolierende Charakter, kann man ja schon fast sagen, dieser Fall und auch die Gerichtsverhandlungen jetzt irgendwie schon angenommen hat, die zeigen ja, dass dieser Fall ja doch eine gewisse Signalwirkung nach außen hat. Für Journalisten, für Investigativjournalisten, für Medien, für die ganze Welt. Und das zeigt ja, dass es vielleicht auch eine Art Präzedenzfall ist.
Absolut, absolut. Es ist auf jeden Fall ein Fall, der sehr, es ist ein Einzelfall, und deswegen wird das Gerichtsurteil, das noch kommen wird, und auch der Fall Assange generell sehr viele Signale und Wirkungen für die Zukunft setzen. Das hat auch eine große Bedeutung tatsächlich für EU-Länder, weil zwar ist jetzt vor allem die USA von den Veröffentlichungen von WikiLeaks und Julian Assange betroffen. Das bedeutet aber nicht, dass die EU und die EU-Länder in Zukunft davon verschont bleiben. Deswegen ist dieses Urteil auch so viel bedeutend für EU-Länder, um nämlich ein Zeichen zu setzen, entweder mit der Motivation einer geradezu Abschreckung für Investigativjournalistinnen im Sinne von legt euch nicht mit den Großen an, oder eben eine Freiräumung des Weges für diese auch tatsächlich Dokumente veröffentlichen zu können, auch wenn diese unter besonderem Schutz stehen. Mir ist aufgefallen, vor allem im Bezug auf ähnliche Fälle wie zum Beispiel Nawalny, der zwar kein Journalist ist, sondern Politiker, der ja auch tatsächlich Schutz in der EU und vor allem in Deutschland erfahren hat. Da meinte ja Lawrence Hüting dazu, dass Nawalny vielleicht nicht so umstritten ist, wie es Assange ist. Ich finde aber vor allem in Anbetracht der Diskussionen, die gerade herrschen, dass Nawalny keineswegs weniger kritisiert wird oder weniger umstritten ist. Aber vielleicht ist eher da das Problem, mit wem sich Nawalny anlegt. Diese Bedeutung für die EU-Länder ist keineswegs irgendwie außer Acht zu lassen. Das erklärt wahrscheinlich auch viele Haltungen international von Ländern gegenüber Assange und auch den Dokumenten, die geleakt wurden, wo vielleicht bei einem anderen Land große Aufruhen seitens der Politik in westlichen Ländern geherrscht hätte, gab es viel Schweigen tatsächlich im Fall Assange versus USA. Juliane Mattei argumentiert aber auch, dass im Fall einer tatsächlichen Verurteilung von Assange das große Auswirkungen auf Journalistinnen weltweit haben würde.
Die Richterin hat das zum Beispiel damit begründet, dass ein Journalist schon natürlich Material von Whistleblowern annehmen darf, um es dann der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Aber Journalisten dürften ihrer Meinung nach nicht Whistleblower anstiften, ihnen noch mehr Material zur Verfügung zu stellen und sie quasi zu einer Straftat anstiften. Das sehe sie nicht von der Pressefreiheit gedeckt. Und solche Argumentationen sehen wir halt sehr kritisch, weil es halt wirklich einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen könnte für künftige Veröffentlichungen von JournalistInnen, gerade solchen, die investigativ arbeiten, und die sich dann in Zukunft vielleicht nicht trauen, solche Geheiminformationen publik zu machen, weil sie angeklagt werden könnten von den USA und weil sie auch in einem ähnlichen Fall zum Beispiel von Großbritannien ausgeliefert werden könnten, wenn jetzt nicht gerade gesundheitliche Gründe dagegen sprechen.
Nils Melzer, der UN-Berichterstatter für Folter, nannte den Fall Assange ein Todesurteil für die Pressefreiheit. Weil, wie Juliane Matte auch beschrieben hat, kann tatsächlich weitere Verurteilung von Julian Assange dazu führen, dass Journalistinnen unter Angst und unter dem Druck der westlichen der Regierungen stehen, was sie berichten, in Anführungszeichen, dürfen und was nicht. Außerdem wird die Grenze zwischen investigativer Journalismus und Spionage wird sehr verwischt. Ist investigativer Journalismus gleich Spionage? Das argumentiert zwar die USA und auch die Richterin im Endeffekt, aber ob es wirklich so ist, das muss man sich vielleicht fragen. Damit wird vielleicht auch der Weg für Kriegsverbrechen bereitet, weil das Aufdecken von Kriegsverbrechen dabei kriminalisiert wird, aber die Kriegsverbrechen selber bleiben ja irgendwo ungestraft. Und auch Rechtsverstöße staatlicherseits bleiben ungestraft, solange man zumindest auf der mächtigen Seite steht. Der Fall Julian Assange hat die Welt seit einem Jahrzehnt schon polarisiert. Die einen sehen ihn als den Retter der Pressefreiheit und den großen Helden und die anderen als den Höchstverbrecher und Verräter.
Genau, diese zwei Fronten gibt es da. Ich meine, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist natürlich immer ein bisschen verlockend, es ist aber auch ein bisschen sehr vereinfachend. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass es eigentlich zwei Fronten gibt. Wir haben auf der einen Seite die USA, die ihn als Verräter sehen, als Staatsfeind. Und nach Hillary Clintons Aussage auch als Bedrohung der nationalen Sicherheit.
This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community.
Wir haben auch Fox News Moderatoren, die ihm sogar den Tod wünschen.
This guy's a traitor, a treasonous, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be. And I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I only want to do it, illegally shoot the son of a b***.
Aber auf der anderen Seite haben wir Leute, die ihn als Verteidiger, wie Drigo gerade schon gesagt hat, der Pressefreiheit ansehen. Es ist also schwer, zwischen diesen beiden Fronten zu vermitteln. Die eine Seite, also vor allem die amerikanische Seite, argumentiert, dass Assange Menschen gefährdet, die in den Dokumenten erwähnt werden, also Leute, die an Operationen beteiligt sind oder Geheimagenten. Und das hat bestimmt auch seine Basis. Aber wie wir eben im Gespräch mit Laurenz Hüting schon herausgefunden haben, findet er ja, dass man da eine gewisse Balance finden muss. Dass man da unterscheiden muss oder beziehungsweise abwägen muss, inwiefern gefährdet die Person gerade und inwiefern ist das, was da gerade herausgefunden wurde, relevant für die Gesellschaft und auch für gewisse Werte, die man vertreten möchte. Also da muss man diese Abwägung dann herbeiziehen. Ein anderer Punkt ist auch noch häufig, wie bereits erwähnt, die Gefährdung der nationalen Sicherheit. Und da ist ebenfalls diese Abwägung extrem wichtig. Was Jannis Brühl aber auch noch dazu zu sagen hat, ist, dass eigentlich ja die USA eine relativ offene Datentradition beziehungsweise einen ziemlich offenen Datenumgang in ihrer Kultur haben. Aber wenn es um dieses Totschlagargument nationale Sicherheit geht, dann ist Schluss mit lustig.
Grundsätzlich ist es so, dass es in den USA eine Tradition gibt, die ich grundsätzlich sehr gut finde und die uns in Deutschland auch gut stehen würde. Und zwar, dass man an die meisten Informationen und Akten und Dokumente aus Behörden sehr viel leichter herankommt, denn die Informationsfreiheitsgesetze in den USA gibt es schon lange und sie sind sehr nützlich für die Arbeit von Journalisten und sehr gut für die Demokratie. Und in Deutschland gibt es traditionell eher noch so ein obrigkeitsstaatliches Denken, dass die Informationen dem Staat gehören. Und das ist ja auch eine Idee, die ja eigentlich auch den Amerikanern fremd ist, mit der einen Ausnahme, wenn es nämlich um die nationale Sicherheit geht. Und das wird natürlich auch gerne als Totschlagargument benutzt. Und die USA sind ein bisschen von dieser Tradition abgekommen. Das hat unter Obama schon begonnen, wo Whistleblower verfolgt wurden und hat unter Trump noch heftigere Ausmaße angenommen, die man dann auch im Assange-Prozess gesehen hat, als er nämlich sein Justizministerium angewiesen hat, hier doch im Fall Assange noch härter nachzufassen und eben auch auf der anderen Seite des Atlantiks hier auf seine Verfolgung zu dringen.
Genau. Also man merkt schon, die USA ist hier eigentlich Hauptakteur in diesem Fall. Sie haben so viel Macht und so viel Interesse an diesem Fall, dass eigentlich dieser gesamte Fall und sein Schicksal von einem Mann entschieden wird. Und das ist der Präsident der Vereinigten Staaten in Amerika.
Und die Vereinigten Staaten von Amerika haben jetzt einen neuen Präsidenten. Und die Frage stellt sich, wie geht es jetzt weiter unter Biden? Barack Obama hat ja bereits Chelsea Manning begnadigt und hat sich auch gegen eine Anklage von Julian Assange entschieden. Heißt, wenn Biden im Sinne von Obama handelt, gibt es tatsächlich Hoffnung für Assange. Weil der härtere Ton, der in dem Fall Assange angenommen wurde, erst unter Trump wirklich verschärft wurde, der hat auch die Anklage gegen Assange erhoben. Aber wenn Biden im Sinne von Hillary Clinton agiert, der tatsächlich der Staatsfeind war für sie, könnte die Situation schwierig aussehen für ihn. Brühl erklärt das in folgenden Worten.
Wenn man Biden in der Tradition von Hillary Clinton sieht, die ja eine, im Außenpolitischen zumindest, die ja als Julian Assange Erzfeindin so ein bisschen war, dann glaube ich nicht, dass Joe Biden hier milder sein wird, wenn es um die Aufdeckung von Geheimnissen aus dem Außenpolitischen oder aus dem Pentagon-Apparat geht. Ich glaube, da werden die Karten noch neu gemischt. Das hängt dann auch vielleicht davon ab, wie viel Rücksicht Joe Biden auf Teile der Demokraten nimmt, die in Assange dann doch eine Art Helden der Pressefreiheit sehen. Aber da sind die Positionen in den USA, glaube ich, auch nicht ganz einheitlich. Andere Teile der Demokraten tragen Assange ja immer noch nach, dass er die E-Mails der Demokraten eben veröffentlicht hat und damit mutmaßlich Trump den Sieg bei den Wahlen 2016 geschenkt hat oder ihm zumindest dabei geholfen hat.
Ja, also die Karten werden hier eindeutig neu gemischt. Der Fall ist noch lange nicht vorbei. Er hat 11 Jahre unseres Lebens bzw. unserer Gesellschaft geprägt und 11 Jahre Journalismus auch geprägt. Wenn Julian Assange nicht wäre, wenn WikiLeaks nicht wäre, dann wären wir heutzutage nicht an dem Punkt, wo wir sind. Wir haben Investigativrecherchen wie die China Cables, wie die Panama Papers und auch Wirecard wurden durch Investigativrecherchen geprägt und auch offengelegt. Also zu sagen, dass dieser Fall keine Bedeutung hat, das wäre eine klare Untertreibung. Wie man ihn jetzt auslegt, das ist natürlich eine andere Sache. Ob man jetzt für Julian Assange argumentiert oder dagegen, das ist einem selbst überlassen. Aber die Bedeutung, die dieser Fall trägt, die ist unumstritten.
Ich stimme dir da auf jeden Fall zu, Ben. Diese letzten 10 Jahre haben auf jeden Fall Journalismus und Investigativjournalismus neu definiert und haben genau zu diesen Leaks geführt, die du genannt hast. Jetzt wird aber auch noch der weitere Prozess von Julian Assange weiter den Investigativjournalismus und den Menschen, die das betreiben, neu definieren und entscheiden, ob der Weg dafür bereitet wird, dass Kriegsverbrechen zu legitimieren, solange man auf der wichtigen und mächtigen Seite steht, muss man auch die Menschen betrachten, die von diesen, die in diesen Videos zu sehen sind. Was diese Leaks bedeuten für Opfer dieser Kriegsverbrechen. Der Bruder von einem der getöteten Opfer in dem Collateral Murder hat sich zu Wort gemeldet und sieht tatsächlich Assange als seinen großen Helden und meint, dass obwohl das Video ihm große Schmerzen bereitet, er trotzdem dafür dankbar ist, dass die Welt das sieht. Ich denke, dass es einfach auch sehr wichtig sein kann, um überhaupt Kriegsverbrechen vorzubeugen und diesen Druck, internationalen journalistischen Druck zu schüren, um Journalismus auch als eine Instanz zu sehen, die Politik kontrolliert, wenn es gerichtliche Verfahren nicht tun.
Mit diesen Schlussworten war es das für heute im Fußnoten-Podcast. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Es ist der 31. Januar 2021 und es ist 19.18 Uhr.
In der Redaktion mitgewirkt haben Kilian Schröder und Johanna Felber.
Die Sendeleitung hat heute übernommen Dorothea Wolf.
An der Produktion war dran Jonas Bayer und wieder Dorothea Wolf.
Und ich bedanke mich bei dir, Doigo Ugur.
Danke, Ben.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.